In dieser Folge geht es um Psychotherapie. Es geht um das Gesundheitssystem und um die wissenschaftliche Fundierung der gängigen Verfahren. Ihr hört den Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und ich wünsche euch nun viel Freude mit der Folge. Los geht's! Ich sitze hier heute mit der Micha zum Thema Psychotherapie, Gesundheitssystem und die Wissenschaftlichkeit von bestimmten Verfahren. Und ja, ich komme aus einer Zeit, wo noch gesagt wurde, Therapien, das ist was für Verrückte. Oder auch gerne, du findest doch nie einen Therapieplatz. Die Situation in Deutschland ist super schrecklich. Und andere Mythen. Es gibt super viele Mythen in dem Bereich. Und der Micha und ich haben beschlossen, uns das einmal anzuschauen und sind heute zum Gespräch zusammengekommen. Ein bisschen anders als sonst, denn wir produzieren für YouTube und für den Podcast und sitzen uns jetzt quasi gegenüber im Video und per Audio. Und das ist eine Premiere für mich und ich freue mich sehr darauf. Herzlich willkommen bei mir. Hallo Micha.
Hi Michi, ich grüße dich. Mensch, das ist, also ich freue mich auch ganz, ganz dolle, hier sein zu dürfen. Normalerweise sitze ich ja immer auf der anderen Seite und heute darf ich mal der Gast sein. Das finde ich ganz cool. Und auch die Themen, die du rausgesucht hast. Also, let's go, hab richtig Bock.
Was sind das denn so für Themen, mit denen du dich sonst beschäftigst? Also, was hat dich da drauf gebracht, YouTube zu starten? Was machst du da?
Genau, ich habe ja so einen kleinen Podcast. Man muss sagen klein, weil er noch im Aufbau ist. Umleitung heißt der, so wie mit D. So, und da interviewe ich tatsächlich Leute, die irgendwie Therapieerfahrung haben oder Erfahrung mit Therapie haben und dann auch so, ich sage immer, Umwege und gerade Wege gegangen sind und einfach mal so einen ganz individuellen Austausch, was hat geholfen, was hat nicht geholfen. Und da sind wir auch so ein bisschen schon fast an dem Thema von heute dran, auch das und das wäre eigentlich so ein Lehrbuchtherapie. Wie hat die sich überhaupt angefühlt? Das würde man normalerweise in der Situation tun. War das denn das Richtige für dich? Oder hättest du dir was anderes gewünscht? Hättest du später im Leben gebraucht? All solche Geschichten, damit man sich quasi als Betroffener da auch gesehen und gehört fühlt und dass ich als Psychotherapeut dann auch mal höre, Mensch, ja, das ist auch nicht alles Gold, was uns als Gold verkauft wird.
Du hast es gerade schon angeteasert, du bist Psychotherapeut. Was ist so dein Background genau? Was machst du da? Was bedeutet das eigentlich, Psychotherapeut zu sein?
Ja, ist ja quasi schon fast eine philosophische Frage.
Oh, wirklich?
Was bedeutet das? Der Background ist, also ich glaube, die meisten, ich weiß nicht, ob alle ZuhörerInnen das jetzt auch wissen, damit man Psychotherapeut wird, muss man ja 5 Jahre Psychologie studieren, ne? So erst Bachelor, dann Master, dann ist man Psychologe und dann ist man ja auch noch nicht Psychotherapeut, ne? Das ist ja quasi wie wenn man Arzt ist oder Arzt wird, dann ist man nach 5 Jahren erstmal Arzt und dann macht man ja nochmal so eine Facharztausbildung und bei den Psychologen ist das ja der Psychotherapeut. Das heißt, nach unseren 5 Jahren Studium setzen wir uns nochmal, naja, realistisch ist 4 bis 8 Jahre hin und machen quasi nochmal diese Weiterbildung, diese Ausbildung, diese Psychotherapeutenausbildung. Genau. Und da kann man sich so ein bisschen spezialisieren, je nachdem, welches anerkannte Verfahren man sich da aussucht. Und in meinem Fall war es die Verhaltenstherapie. Genau. Nicht unbedingt, weil ich mir die so wahnsinnig cool fand, sondern einfach, weil die, ich sage jetzt mal ein bisschen hart, weil es ein bisschen leichter ist, diese Ausbildung zu machen, obwohl ich da auch 6 Jahre für gebraucht habe. Ja.
Warum tut man sich das an? Also man hat ja schon ein fettes Studium in den Knochen und sagt dann, boah, also jetzt hier noch Psychotherapie ist. Ehrt dich natürlich, weil du damit ja auch direkt den Menschen helfen kannst. Also nicht, dass man das als studierter Psychologe oder Psychologin nicht kann, aber es ist noch mal was anderes. Wie bist du drauf gekommen, dass du das noch mal weitermachst?
Also die Frage, warum mache ich das eigentlich, habe ich mir, glaube ich, sehr, sehr oft gestellt in dieser Ausbildung. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, war das nach dem Studium schon so, dass uns dann so suggeriert wurde, es gibt keine Alternative so richtig. Ne? Also es gibt so ein bisschen, wenn man 5 Jahre Psychologie studiert hat, hat man immer gesagt, okay, entweder du gehst in die Wirtschaft oder Werbung oder wie auch immer, oder du wirst ein Couchie. So nannte man das.
Okay. Ne?
Also die Leute, die dann irgendwie mit psychischen Störungen auch arbeiten wollten und mit Menschen auch direkt arbeiten wollten, die mussten diese Ausbildung machen. Was heißt man musste? Es wurde einem schon sehr, sehr ans Herz gelegt, tatsächlich. Mhm. Ne? Ja.
Und du wolltest mit Menschen arbeiten.
Das war für mich sehr klar, genau, dass ich mich jetzt nicht in der Werbung gesehen habe oder so, sondern ich wollte immer mit Menschen mit psychischen Problemen irgendwie arbeiten. Das war relativ klar. Das geht auch auf anderen Wegen. Also man muss diese Ausbildung nicht unbedingt machen. Man muss die Approbation nicht unbedingt machen. Man kann dann auch über, was weiß ich, einen kleinen Heilpraktiker noch dazu machen, sich privat irgendwie niederlassen oder so. Aber wenn man Bock hat, irgendwann wirklich mit der Krankenkasse abzurechnen und niedergelassen irgendwo zu sitzen, führt da kein Weg dran vorbei, tatsächlich.
Ja. Jetzt gibt es ja nicht nur diesen Weg über das Studium Psychologie, sondern es gibt ja auch noch eine medizinische Richtung. Da ich mich damit nicht so gut auskenne und das bestimmt vielen so geht, wie ist da die Abgrenzung?
Du meinst jetzt den medizinischen Psychotherapeut?
Oder, ja.
Oder der heißt ja dann ärztlicher Psychotherapeut.
Selbst das weiß ich schon nicht. Deswegen, also gut, dass du es sagst.
Bin ich kein absoluter Fachmann für, aber du hast recht. Man kann, wenn man jetzt Arzt ist, also Medizin studiert hat, kann man durchaus quasi so, sage ich das jetzt mal etwas unsauber, auch wieder so ein Facharzt nochmal den ärztlichen Psychotherapeut machen. Das ist auch der Grund, warum diese konkrete Bezeichnung Psychotherapeut so holprig ist, weil offiziell bin ich psychologischer Psychotherapeut und das klingt immer so, als wenn man ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen stottert. Aber es grenzt sich halt schon ab zu dem ärztlichen Psychotherapeuten. Ich behaupte jetzt mal, und ich bin mir da ziemlich sicher, dass der ärztliche Psychotherapeut nicht ganz so krasse Anforderungen hat wie der psychologische Psychotherapeut. Die haben auch viel zu tun, die müssen auch viel lernen, aber ich glaube, dass die nicht ganz so viele Dinge einbringen müssen. So, jetzt lehne ich mich mal so weit aus dem Fenster. Bin mir da aber ziemlich sicher.
Das Vorurteil sagt, dass die medizinische Richtung Medikamente verschreiben kann und du nicht.
Das ist der Psychiater.
Was ist da der Unterschied?
Ein Psychiater ist ja ein anderer Facharzt. So.
Mhm. Okay, und die behandeln, aber machen keine Therapie.
Die behandeln mit Medikamenten und machen aber keine Psychotherapie. Genau.
Aha.
Ja, okay. Das ist ein übelster Wirrwarr, ne, so.
Ja, deswegen sitzen wir ja hier, also
so. Aber unter uns gesagt, das habe ich ab einem bestimmten Punkt, also bis zu einem bestimmten Punkt in meiner Ausbildung auch alles nicht gewusst. Also ich habe, als ich das Studium angefangen habe, wusste ich auch nicht, dass ich einen Psychotherapeut noch machen muss oder was der Unterschied zu einem Psychiater ist oder so, keine Ahnung. Aber was ich tatsächlich relativ oft erlebe, so eine kleine Anekdote, vielleicht aus der Praxis, relativ oft sitzen Patienten da und dann frage ich ja dann auch, ja, haben Sie denn ambulanten Therapeuten? Ne? Und sagen die, ja, ja. Und dann sage ich, ja, und wie oft sehen Sie den dann? Ne? Und dann sagen die manchmal, ja, einmal im Quartal oder einmal im Jahr oder so, also solche Geschichten. Ah, okay, krass. Und wie lange? Ja, so 10 Minuten. Und dann ist ganz klar, dass die Leute halt glauben, das ist ein Psychotherapeut, aber eigentlich ist es ein Psychiater. So. Und wenn man dann sagt, okay, pass mal auf, dass aber diese Psychiater sind ja quasi Ärzte mit so einer nicht ganz so großen Ausbildung psychologischer Art. Deswegen behandeln die jetzt auch nicht psychotherapeutisch. Und deswegen haben sie da wirklich nur diese 10 Minuten Gespräche, wo es um die Medikamente geht. Und dann habe ich schon nicht selten gehört, dass dann Leute gesagt haben, ah krass, gut zu wissen, weil ich dachte einfach, ich wäre nicht wichtig genug oder meine Störung wäre nicht schwer genug. So, ne, sind ja teilweise grottendepressive Menschen, die wissen das dann halt nicht und die denken, der Therapeut, der ja gar kein Therapeut ist, sondern ein Psychiater, hätte einfach nicht, würde es als nicht wichtig genug erachten.
Es ist ja jemand, also ich kann es nachvollziehen, dass man zu diesem Schluss kommt, wenn es einem ja auch keiner erklärt. Aber kannst du das nochmal aufdröseln? Warum fragst du jemanden nochmal nach einem ambulanten Therapeuten, wenn du doch die Therapie machst? Auch das ist mir noch nicht ganz klar.
Ja, das ist eine sehr nachvollziehbare Nachfrage. Also ich arbeite und ich leite auch ein Stück weit eine akutpsychosomatische Klinik.
Ach so.
Ja.
Verstehe.
Und dann kommen die Leute ja quasi stationär für mehrere Wochen und deswegen frage ich dann nochmal nach.
Okay, das heißt, wonach du fragst, ist, ob man dann ob man mit der Therapie, nachdem sie bei dir waren, weitermachen kann in zum Beispiel 2 Jahres oder halt, also auf jeden Fall, dass man eine längere Therapie, ich glaube, das heißt Therapievertrag, macht mit jemandem anders, der das dann übernimmt.
Auch, richtig. Also es ist ganz wichtig, ne, im Sinne der Nachsorge, dass ich so gucke, okay, wo geht's hin? Ne? Also was besprechen Sie vielleicht auch mit dem Nachbehandler noch? Wo stehen Sie jetzt gerade und so weiter? Haben Sie überhaupt einen Nachbehandler? Nachbehandlerin. Aber es ist auch wichtig für mich, also ich frage das im Erstgespräch, also im Erstkontakt im Endeffekt, weil ich möchte wissen, also es hat ja so verschiedene Gründe. Und ein Grund davon ist, ich möchte wissen, ob die Person schon mal in der Psychotherapie saß.
Okay.
Ja, weil da, also es gibt Leute, die haben eine beeindruckende Psychotherapie-Karriere, da würde ich behaupten, die wissen besser, wie Psychotherapie funktioniert als ich, so, ne, also einfach, weil die echt coole Sachen auch schon erlebt und mitgemacht und durchgezogen haben. Und es gibt Leute, da ist das der absolute Erstkontakt und die glauben irgendwie, die kommen jetzt irgendwie in die geschlossene Psychiatrie und jetzt gibt's einen Elektroschock. Also das ist, da hast du wirklich einen unheimlichen Range und, und nicht zuletzt möchte ich auch wissen, ob die Leute zufrieden sind mit ihrer ambulanten Therapie, weil wenn sie dann sagen nein, dann ist auch für mich ganz wichtig zu sagen, okay, was macht sie unzufrieden, welchen Fehler darf ich nicht wiederholen oder welchen möchte ich nicht wiederholen und so.
Genau. Das ist total gut. Aber du bringst mich genau zu dem, was halt super wichtig ist. Also viele Menschen erleben ja dieses System als extrem frustrierend und unverständlich. Also man weiß ja gar nicht, wenn es mir jetzt schlecht geht, was muss ich suchen, damit ich Hilfe bekomme? Und ein bisschen mehr Verständnis würde ja dann auch helfen, was gegen Mythen und diese ganzen Vorurteile, die es gibt, dass man da irgendwie angehen kann, so, dass man dagegen angehen kann.
Voll.
Was würdest du denn sagen, wie, wenn jetzt jemand zu dir kommt, was passiert denn dann? Was musst du fragen, was musst du checken, wie kann einer Person, die ein Problem hat, geholfen werden?
Ist eine komplexe Frage. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, okay, also wenn jemand in die erste Sitzung kommt, dann klopft man ja tatsächlich als Therapeut auch erstmal ab, ne? So wie sind die Lebensumstände. Ganz oft startet man mit so einer offenen Frage, warum sind sie denn jetzt hier, warum gerade jetzt, was ist passiert? Und was man sehr häufig hört, naja, auch da sind die Leute ja unterschiedlich, wie soll ich sagen, wortgewandt und introspektionsfähig. Ne? Manche können einen das quasi wie so einen Bericht runter diktieren, dann merkt man, okay, die sind schon lange im Game. Und es gibt Leute, die können nur sagen, es geht mir nicht gut. Was aber fast allen immer gemein ist, ist, dass die Leute sagen, auf die eine oder andere Art, mir geht es nicht gut. Und dann fragt man, warum nicht? Und dann, also ist eigentlich eine blöde Frage, ne? Also, aber warum nicht? Und dann sagen schon auch viele Leute, naja, gut, ich habe Depressionen. Ich jetzt mal als Beispiel. Ne?
So. Ja, klar.
Und das ist so ein bisschen, da komme ich immer ein bisschen kritisch auch gegenüber meiner eigenen Zunft irgendwie um die Ecke. Es gibt auch viele Psychologinnen, Therapeutinnen, die an der Stelle dann irgendwie quasi dann nochmal die Symptome abklären. Alles klar, schlafen sie nicht gut, können sie nicht gut essen, dies, das. Aber die spannende Frage ist ja, und das ist ja das, was du auch gerade angeteasert hast, was muss ich wissen, um helfen zu können? Und meine Meinung ist, damit ich wirklich helfen kann, muss ich es auch wirklich verstehen. Und der Gag ist, dass die Leute, die kommen, es ja auch meistens noch nicht so richtig verstehen. Die merken, es geht ihnen nicht gut, die merken, sie sind traurig, sind antriebsarm. Die haben auch so Ideen dazu, warum das so ist. Aber erfahrungsgemäß ist es erstmal ein gemeinsames Detektivsein, also der Patient und ich, weil ich weiß es nicht besser als der Patient, um zu gucken, wie soll ich sagen, wo sitzt der Schmerz, wo eitert es? So. Ja, starkes Bild, ne? Das ist ein bisschen eklig. Aber wo eitert es auch vielleicht schon lange? Und ich würde auch behaupten, es ist keine Schande, wenn man auch teilweise 6 und auch 12 und auch wegen mir 20 Sitzungen da sitzt und erstmal in Anführungszeichen nur guckt, was ist das Belastende? So, was tut wirklich weh? Weil wenn ich vorher anfangen würde, dann therapiere ich halt irgendwie wild drauf los und am Ende habe ich es wahrscheinlich nicht getroffen.
Zu dem Teil, wie das abläuft, da können wir ja gleich nochmal kommen, also weil wir dann ja auch über Verfahren nochmal kurz sprechen werden. Klar. eine Person, die bei dir sitzt, die hat ja wahrscheinlich schon einen langen Leidensweg hinter sich, nicht nur mit dem Leiden, was so belastend wirkt, sondern ja auch, die ist ja bei dir angekommen. Und ein größer Mythos ist ja, du wartest ewig auf einen Therapieplatz, das ist irgendwie schräg verteilt, das ist in Deutschland irgendwie krumm, du hast keine Chance, dass du Hilfe kriegst, wenn du welche brauchst.
Mhm. Ob das der Wahrheit entspricht?
Ja. Nein, es wird ja wahrscheinlich vereinfacht sein. Und es wird wahrscheinlich auch einen wahren Kern haben. Aber wie ist denn die Situation?
Die Situation ist tatsächlich problematisch. Also im Allgemeinen, ne, wenn man wirklich über Deutschland hinweg jetzt irgendwie guckt, es gibt natürlich einen Haufen Psychotherapeuten und es gibt noch viel, also es gibt ziemlich viele niedergelassene Psychotherapeuten und es gibt noch sehr, sehr viel mehr ausgebildete Psychotherapeuten. Aber es ist ja wirklich gesteuert, wie viel niedergelassene Psychotherapeuten, also wie viele Psychotherapeuten dürfen mit der Krankenkasse abrechnen, in Deutschland es gibt. So. Also die Krankenkasse hat irgendwie irgendwo so eine Tabelle in irgendeinem, weiß ich nicht, in irgendeinem Kellergewölbe haben sie die aufgehangen und da sehen die genau, so und so viele Psychotherapeuten gibt es in Deutschland und so ungefähr so müssen die verteilt sein. Und der Gag ist, dass immer gesagt wird, okay, es gibt nicht genug Psychotherapeuten, es gibt nicht genug Plätze, wo ich da irgendwie hingehen kann. Und die Krankenkassen sagen, doch, gibt's. Doch, klar. Ne? Also jeder kann eine Psychotherapie kriegen. Und man muss halt auch fairnesshalber sagen, das ist ja super gebietsabhängig. Also wenn ich in der Großstadt, das kannst du auch gar nicht so sagen. Es gibt bestimmte Gebiete, da kannst du schon auch mal nach einem Vierteljahr schon Psychotherapie kriegen. Und es gibt andere Gebiete in Deutschland, da ist 2, 2,5 Jahre zu warten gar keine Seltenheit. Das ist völlig normal. Und wenn ich also möchte, dass meine Psychotherapie von der Krankenkasse übernommen wird, dann ist es schon ein ganz schönes Martyrium und man darf auch nicht vergessen, es ist auch super anstrengend. Wenn ich jetzt, sagen wir, ich kriege heute einen übelsten depressiven Schub, dann brauche ich ja auch jetzt quasi Hilfe. Und wenn man so richtig schön depressiv ist, ist es ja auch nicht so einfach, irgendwie Gott und die Welt anzurufen. Nichtsdestotrotz, ja, voll, ne? Nichtsdestotrotz wird erwartet, dass man 10, 20, 30 Therapeuten durchtelefoniert. Die meisten Psychotherapeuten haben auch schon gar keine Wartelisten mehr, weil die sagen, okay, das mache ich auch keinen Sinn so. Und das ist frustrant. Und deswegen, ich verstehe schon, wie die Leute drauf kommen, dass sie sagen, keine Chance.
Was würdest du denn sagen, ist dein Resümee? Also wir haben genug ausgebildete Menschen, aber die Verteilung ist schlecht?
Schwer zu sagen. Also hat gesagt, es gibt halt zu wenig Plätze für die vielen Leute, die dafür ausgebildet sind. Das ist wirklich ein Nadelöhr. Du bezahlst, das ist ja auch kein Geheimnis, wenn du jetzt, ich habe ja gesagt, jetzt gibt es diese 10 Jahre, ich sage jetzt mal pauschal, 10 Jahre Studium, 11 Jahre Studium, dann bist du approbierter Psychotherapeut. Und wenn ich jetzt Bock hätte, mich niederzulassen, kann ich das aber immer noch nicht, dann müsste ich irgendwen finden, der bereit ist, mir seinen Kassensitz zu verkaufen. So. Das funktioniert ganz viel über Vitamin B halt, Leute, die Leute kennen. Und wenn ich schon jemanden kennen würde, der bereit wäre, mir das Ding zu verkaufen und ich will das jetzt, sagen wir mal, in einer attraktiven Stadt, was weiß ich, Köln, Hamburg, Berlin, irgendwas, wo viele Leute gerne auch eine Praxis haben wollen, dann bezahlst du schon mal deine 100.000 Euro, ne? Bloß für diese Dürflizenz, so. Und, deswegen, das ist jetzt auch nicht immer alles so wahnsinnig attraktiv, auch für die Psychotherapeuten. Aber zu deiner Frage, ja, es sind schon eigentlich zu wenige. Ich sag eigentlich, weil es gibt Alternativen. Es gibt schon noch ein paar Alternativen. Unter anderem gibt es auch sowas, dass die Krankenkasse sagt, okay, es gibt ein Kostenerstattungsverfahren. Wenn du jetzt, du musst aber, keine Ahnung, du musst nachweisen, dass, nagel mich nicht drauf fest, du hast jetzt bei 10, 20 Therapeuten sitze auf der Liste und alle haben dir bescheinigt, dass die keinen Platz für dich haben. Mhm. Dann gehst du zur Krankenkasse und sagst, schauen Sie mal hier, es ist unmöglich bei mir in der Umgebung, und dann bezahlen sie dir die Psychotherapie auch mal bei einem Psychotherapeuten ohne Kassensitz. Mhm. Ja, so. Das gibt's schon, ist halt aufwendiger nochmal.
Wie würdest du denn sagen, ist die Auswirkung davon, dass man dann keinen Kassensitz hat? Also es gehen dann halt ausgebildete Therapeutinnen in die Praxen, aber machen dann eine Privatpraxis, oder was ist da, was passiert da genau?
Mhm. Das ist nicht selten, also dass man dann sagt, okay, ich mache hier nur privat. Aber da, also da hast du dann auch ein bestimmtes Klientel, ne? Das sind alles Leute, die sich halt die 110 Euro pro Sitzung eben auch mal leisten können. So. Ja. Muss auch einen gewissen Kundenstamm erstmal aufbauen. So. Das ist im Grunde, bist du halt privater, also hast halt eine private Praxis, Bank, ne? Bist selbstständig. So. Ein bisschen als Angestellter bei der Krankenkasse auch. Aber es ist halt schon noch mal ein bisschen schwieriger, aber geht auch. Das gibt's als Modell. Dann gibt es genug Leute, die lassen sich in Praxen anstellen. So, ne? Dann irgendjemand anderes hat einen Kassensitz, aber ich lasse mich bei dem anstellen, verdiene deutlich weniger Geld, aber bin halt dem sein Angestellter. Das gibt's noch. Oder du gehst halt in eine Klinik. Das gibt's auch. Ja, und arbeitest in der Klinik.
Darf ich fragen, was du gemacht hast? Also, was ist das bei dir dann?
Klinik, ne? Meins ist absolut Klinik, ja.
Ja, okay. Du hattest ja gesagt, das ist ja auch akut, ne?
Genau, korrekt. Akutpsychosomatik ist das Format. Hm.
Ist das so, wie wenn ich in eine Notaufnahme gehe?
Klingt so ein bisschen so, ne?
Ja.
Nicht ganz so, nicht ganz so. Also eine Akutpsychosomatik kann man sich so vorstellen, dass ich habe jetzt akut ein Problem, so, und ich brauche auch ganz dolle schnell Hilfe, aber nicht so schnell, dass ich quasi in die Psychiatrie fahre, ne, weil Psychiatrie geht halt noch schneller, so, dass okay. Ich habe jetzt ein Problem und gehe in einer Stunde in die Psychiatrie, dann kann ich da erstmal ein Zimmer kriegen, ob ich das Zimmer haben will, ist noch eine ganz andere Frage, aber per se würde es gehen. Und Akutpsychosomatik, da hast du, naja, da kannst du auch mal nach 3, 4, 5 Wochen schon antanzen, so, was relativ schnell ist, muss man sagen.
Ja, wenn wir gerade schon gehört haben, dass man 2 Jahre wartet auf Therapieplätze, ist ein halbes Jahr nicht mehr so lang. Aber wir haben jetzt ja auch schon gesagt, dass es ein Verteilungsproblem gibt. Mhm. Würdest du denn auch sagen, dass die Kassen einfach da irgendwie hätten mal neue Plätze schaffen müssen?
Also mein erster Impuls ist schon zu sagen ja, und ich glaube, dass irgendwie halb Deutschland auch sagen würde, ja, das wäre auf jeden Fall total gut. Es gibt aber einen skeptischen Teil von mir, der sich so denkt, ich weiß nicht, wie viel ambulante Therapeutenplätze man quasi aufmachen müsste, um den Bedarf zu decken. Also, wie soll ich das sagen? Es ist schon so, dass mehr Psychotherapie in Anspruch genommen wird. Ne? Immer mehr Psychotherapie auch in Anspruch genommen wird. Man kann jetzt denken, dass die Leute irgendwie alle immer kränker werden. Das weiß ich nicht. Das kann ich so auch nicht sagen. Ich würde sagen, die Störungsbilder verändern sich. Die Psyche verändert sich vielleicht. Wirklich mehr Leute krank sind, weiß ich nicht. Das geben die Zahlen eigentlich nicht her. Aber es ist, die Bereitschaft, eine Psychotherapie zu machen, ist halt viel, viel höher. Ja? Wie du gesagt hast, als, wie hast du gesagt, in deiner Jugend hat man noch gesagt, die alle ein bisschen verrückt und so, ne? Mit Anführungszeichen.
Ich schaffe das alleine.
Genau, Arschbacken zusammen und durch. Ne? Das sind so die Generationen, die lange Zeit es nicht in Anspruch genommen haben. Aber viele Generationen, da ist die Schwelle halt viel niedriger und die suchen dann eben. Und ja, deswegen ist der Run halt einfach sehr, sehr groß.
Würdest du denn sagen, dass die ausgebildeten TherapeutInnen das auch gerne möchten? Möchten die einen Kassensitz haben? Oder wenn die Wahl haben, dann sagen, ja, ich mache mich einfach selbstständig?
Die allermeisten oder sehr, sehr viele, nicht alle, ne? aber sehr viele, für die ist es auch wirklich das erklärte Ziel. Ne? Okay. Die sagen, also ich kenne auch wirklich Leute, die haben nur deswegen studiert, die haben gesagt, okay, hier, ich will irgendwann eine Praxis haben. das hat auch ein bisschen was zu, also wenn sie es da noch nicht gesagt haben, viele kommen auch später dazu, dass sie sagen, boah, ich, also im Rahmen dieser Ausbildung müssen wir alle mal in Kliniken. Mhm. Na, jetzt ja. mal krass runtergebrochen. Aber wir müssen alle irgendwie mal in eine Klinik. Mhm. Und sehr viele Psychotherapeuten sind sehr, sehr schnell sehr klinikmüde.
Ne? Okay.
Weil Kliniken sind halt schon, also es gibt richtig gute Kliniken, es gibt Kliniken, die sind furchtbar, wie bei allem irgendwie. Ne? Aber am Ende des Tages ist jede Klinik eben auch immer ein Unternehmen. Ne? Und die wollen irgendwie auch Geld verdienen. Und dann wird man da auch als Psychotherapeut mal besser, mal schlechter entlohnt und auch hat man mehr und weniger Arbeit. Es gibt auch Kliniken, und das muss ich auch ganz klar sagen, die verbrennen ihre Leute. Die sind so renommiert, da kommst du als junger Psychologe irgendwie hin oder Psychologin, und da hast du sehr schnell sehr, sehr viel Verantwortung, sehr viele Patienten. Und wenn du nicht mehr kannst, ja gut, dann steht der Nächste vor der Tür, weil alle müssen ja in eine Klinik irgendwann mal.
Ja.
So. Mhm. Und da wächst, glaube ich, bei vielen Patienten, ja, die Übergänge sind fließend, bei vielen Therapeutinnen dann der Wunsch, nee, das will ich nicht mehr, ich will nicht mehr mich da irgendwelchen Leuten unterordnen, ich will jetzt mein eigener Herr sein, ich will mir die Termine legen, wie ich möchte und so weiter, und deswegen so ein Kassensitz wäre schon was sehr Schönes, unter anderem auch noch mal schöner, als einfach das privat zu machen, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen weniger Papierkram. Also es ist einfach noch sicherer.
Mhm. Ein weiteres Vorurteil ist ja, dass man, wenn man privat unterwegs ist, mehr Geld bekommt.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist möglich. Also wenn die Frage ist, wie man es abrechnet. Ne, wenn man das als Psychotherapie abrechnet, hat man nicht so einen unendlich großen Range. Ne, ich glaube, da kann man schon ein bisschen drüber gehen. Aber ich habe ja alle Freiheiten zu sagen, ich rechne das als Coaching ab. Ne, dann klingelt die Kasse richtig heftig.
Okay, also das heißt, der Hebel, den ich habe, ist, dass ich so eine Stunde, einen Block oder wie auch immer man das nennen möchte, dann einfach teurer mache. Mhm. Und es dann anders label. Das wäre ein Hebel, wie ich mehr Geld bekomme. Ansonsten habe ich als Privatpraxis anbietende Person keine Möglichkeit, mehr Geld zu machen, als einfach noch mehr zu arbeiten. Das geht natürlich auch immer, aber das ist gedeckelt.
Ich glaube, also ab einem bestimmten Betrag ist es, unmoralisch, und ab einem bestimmten ist es widerrechtlich. Ne? Aber nagel mich nicht drauf fest. Ich weiß bloß, dass in dem Bereich Coaching zum Beispiel, dass da der Range halt einfach viel, viel, viel größer ist. So.
Mhm. Coaching ist kein geschützter Begriff. Das ist erstmal schon mal wichtig zu sagen. Und ein großer Unterschied, und das ist auch wichtig, dass wir es vielleicht jetzt an dieser Stelle schon einmal sagen, Psychotherapie ist ja kein so Bauchgefühl, sondern das basiert auf Verfahren, die gut wissenschaftlich untersucht wird oder wurde. Mhm. Und Coaching kann alles sein.
Ja, voll.
Gut, aber nochmal zurück zur Therapieplatzsuche, zur Auslastung und zu den Schmerzen, die man da so haben kann. Du hast es eben schon mal angedeutet. Die Krankenkassen haben bestimmte Plätze, die sie vergeben, oder beziehungsweise es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl an Kassensitzen. Mhm. Ich kenne das Wort Bedarfsplanung. Mhm. Wer macht die denn? Bei wem ist dieser Keller mit dem Bild, wo du gerade gesagt hast, wo jemand sitzt, wir brauchen hier so viele und da so viele. Wie kommt es überhaupt dazu?
Ich weiß nicht genau, in welchem Keller das hängt. Ich tippe mal auf die Kassenärztliche Vereinigung.
Ja, ja, klingt logisch.
Den Headquarter der Kassenärztlichen Vereinigung. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht so heftig blasphemisch werde. Ne? Aber irgendwo da... Da hängt der wahrscheinlich.
Ist diese Bedarfsplanung aktuell oder wird die aktualisiert, oder ist das etwas, was vor 10 Jahren mal gemacht wurde, vor 20, was weiß ich, und dann nie wieder überarbeitet wurde?
Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es ganz ursprünglich noch aus dieser Gildenzeit stammt. So, man gesagt hat, jede Gilde, so auch die Psychotherapeuten-Gilde, das war ja auch relativ modern. Früher war es, glaube ich, schon auch die wie ist denn das? Nervenarzt-Gilde oder so, ne? Das hat sich ja irgendwann so auseinanderdividiert. Die haben irgendwann gesagt, okay, so und so viel. Und ich glaube schon, dass das über die Jahrzehnte immer mal angepasst wurde. Ich behaupte jetzt mal, dass es nicht so gerne angepasst wird, weil man ja immer wieder sieht, okay, es bräuchte mehr. Und das muss man halt auch sagen, es ist auch einfach eine sehr teure Geschichte, ne? So auch für die Krankenkassen. Wobei, ich weiß gar nicht, also natürlich ist Psychotherapie an sich eine teure Geschichte für die Krankenkasse, aber wenn man jetzt jemanden mal für 6-7 Wochen in eine Klinik schickt, ist das halt auch sehr, sehr teuer für den Krankenkassen. Okay, aber jetzt schweife ich ab. Ja.
Jetzt hast du ja nämlich gerade, das ist der Bogen, den ich gerade schlagen will, dass wir heute viel sensibler darauf sind, was mit unserer Psyche passiert. Und du hast schon gerade Theorien dazu geäußert, wieso denn dieser Bedarf gestiegen ist. Weniger, dass wir, um im Sprech meiner Jugend zu bleiben, alle verrückter werden, sondern die These ist ja, dass wir viel sensibler sind für Dinge, die mit uns passieren, besser uns aufpassen und auch bereiter sind, schneller Hilfe zu holen. Und es wäre jetzt ja schön, wenn in dieser Bedarfsplanung solche gesellschaftlichen Veränderungen berücksichtigt werden. Mhm. Und die Frage stellt man sich natürlich sofort. Okay, also wir sehen Diagnosen schnellen nach oben, Klammer auf. Das ist komplex, warum es so ist. Wir haben gerade schon ein paar Gründe genannt, Klammer zu. Und dann müsste ja eigentlich so eine Kasse drauf reagieren und sagen, so, wir brauchen so und so viel Prozent mehr Leute, die das auffangen. Da kommen wir zur Bürokratie, ne? Also ist das dann halt auch so ein Thema, okay, die hängen immer hinterher, ne? Also in 10 Jahren sind wir vielleicht da, wo wir heute sein müssten. So ist so ein bisschen die Vorstellung, die ich habe. Deckt sich das mit deiner Erfahrung?
Dass die hinterherhinken?
Ja.
Ja, schon, total. Ich glaube, also jetzt muss man aufpassen, dass es nicht politisch wird, so, aber es gibt neuere Tendenzen. Also die Tendenz ist witzigerweise sogar weg von dem, was wir jetzt gerade so besprochen haben, ne? Also von wegen weg von mehr davon, sondern es gibt ja so neuere Überlegungen von wegen, okay, wir kürzen jetzt. Okay, also ich sage das jetzt mal so ein bisschen ins Unreine. Man hat irgendwie festgestellt, okay, es gibt so und so viele Psychotherapeuten und die Krankenkassen haben ganz viel Psychotherapie irgendwie. Ja, genehmigt und irgendwie sind die Leute aber immer noch krank. Ich sage es jetzt mal völlig ins Unreine, ne? Mhm. Und dann war jetzt so ein Vorschlag, okay, das Gesundheitssystem krankt daran, weil wir wahnsinnig viel Geld da rein investieren. Die Lösung könnte sein, wir kürzen jetzt den ambulanten Therapeuten einfach ihr Gehalt. So. Ja, ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Aber es war tatsächlich so, dass man gesagt hat, okay, wir kürzen quasi so das, was so ein Psychotherapeut pro Stunde bekommt. Und vielleicht ist dahinter auch der Gedanke, okay, ein Psychotherapeut, der am Ende des Monats noch nicht genug Geld hat, macht vielleicht noch ein paar Patienten mehr. Es sieht momentan nicht so aus, als wenn das Gesundheitssystem auf dem Weg ist, okay, wir machen jetzt hier deutlich mehr Angebote für Leute, die psychisch krank sind und finanzieren das. Also eher das Gegenteil ist der Fall.
Meine These ist, dass diese Idee aus dem Mythos stammt, dass Therapeutinnen zu viel verdienen. Mhm. Hört man ja auch immer mal. Mhm. Und dann hat sich da irgendein Hansel oder irgendeine Hanseline gedacht, hey, wenn die so viel verdienen, können wir ja kürzen, ne? Dann sparen wir auch noch. Mhm. Übersetzt heißt das aber auch, also wenn man halt sagt, wir kürzen das Einkommen der Leute, die Therapien geben, man verkürzt dann ja die Zeit, also das wäre zumindest auch ein Weg, wie man das Geld ja wieder reinkriegt, die man hat mit dem Patienten und der Patientin. Weil wenn man halt sagt, okay, also sagen wir jetzt, wir machen jetzt mal die Rechnung auf 100 € pro Stunde. Wenn man jetzt sagt, du kriegst für eine Stunde nur noch 50 €, dann kann ich ja einfach sagen, hey, ich mache nur noch 30 Minuten mit dem Patienten und deckt da noch eine Person rein, dann habe ich wieder meine 100 €. Ja. Könnte das ein Ziel sein? Weil dadurch erhöht man die Platzzahl direkt auch noch mit, ne? Man kann ja derjenige, also jetzt die 50% waren jetzt, damit ich leichter rechnen konnte, wenn man das so macht, kann ja einfach die Praxis wieder mehr Leute annehmen, hat mehr Plätze. Tada!
Also ich glaube, dass das würde nicht so richtig funktionieren. Angenommen, man würde jetzt sagen, okay, für eine halbe Sitzung gibt's jetzt nur noch 50 € statt 100. Ja gut, dann macht man halt trotzdem eine ganze Sitzung, so wie jetzt auch, und dann hätte man dasselbe Geld ja wieder raus. Ne?
Ja, aber das funktioniert, also du kriegst ja von der Kasse, soweit ich weiß, eine bestimmte Anzahl an Stunden.
Ach so, das verstehe ich. Ja, das ist richtig.
Und ja. Das heißt, du hast dann, was weiß ich, ich kenne die Zahlen nicht genau, du kriegst 24 Stunden genehmigt und wenn das gar keine echten 24 Stunden mehr sind, sondern nur noch halbe Stunden, dann hast du die genehmigte Anzahl ja auch direkt verkürzt, dann sind es nur noch 12.
Das verstehe ich, ja, das verstehe ich. Das ist noch nicht im Kommen. Das wäre vielleicht eine Idee, die man haben könnte. Ich glaube, dass die gesamte Psychotherapeutenschaft würde hart rebellieren. Also das ist gegen, also das spricht so gegen unser Selbstverständnis von Psychotherapie und, ne, also ich meine, die Verhaltenstherapeuten sind ja noch irgendwie ganz gut dabei mit ihren 60 Stunden Langzeittherapie. Und aber wenn man jetzt in die Tiefenpsychologie guckt und so weiter, 120, 180 und noch mehr Stunden in der Analyse, die würden sagen, um Gottes Willen, also da in der Zeit kannst du ja überhaupt nichts reißen. Ne? Die würden dann auch verargumentieren, auch wissenschaftlich verargumentieren, was willst du in der Kürze der Zeit dann irgendwie da machen, wenn wir hier wirklich primär strukturelle Sachen verändern wollen. Das kann ich nicht mal nebenbei machen. Aber natürlich, und da muss man ja auch ganz ehrlich sein, der Krankenkasse wäre es natürlich am liebsten, wir machen hier in 10 Sitzungen und dann ist jemand wieder gesund. Also ich meine, das wäre uns allen am liebsten, aber es ist halt unrealistisch, ja.
Das ist ein guter Übergang zu der Frage, wenn jemand dann jetzt den Platz hat und bei dir ankommt oder bei deinen Kolleginnen ankommt, dann gibt es verschiedene Arten von Therapien, die diese Person machen kann. Du hast jetzt gerade schon den Begriff Langzeittherapie gebracht. Das bezieht sich auf die Stundenanzahl. Wie ist das System ab dem Zeitpunkt? Wie funktioniert das dann? Was kriege ich oder was kann ich beanspruchen, wenn ich Hilfe brauche?
Es gibt erstmal sowas wie, oh, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht die falschen Begriffe benutze. Es gibt sowas wie Notfallsprechstunden. Ne? Das ist erstmal sowas, wo mal gucken, ob ich es ganz zusammenkriege. Also irgendwann hat man gesagt, okay, Leute haben einen Anspruch darauf, erstmal sowas wie eine erste Sitzung zu bekommen. Ne? Das heißt, wenn man als Patient so und so viele Therapeuten anruft, wird man irgendwann hören, okay, kommen Sie mal vorbei. Und viele Leute glauben, oh, jetzt ist der Durchbruch, jetzt habe ich meinen Therapieplatz. Aber im Endeffekt ist es dann so, dass man oft dann da sitzt, der Therapeut, die Therapeutin hört eine Stunde lang zu, gibt vielleicht so eine erste Einschätzung, in welche Richtung das irgendwie geht und sagt dann, ja, aber ich kann sie nicht aufnehmen. Ne? Also meine Kapazitäten sind erfüllt, aber die niedergelassenen Psychotherapeuten sind dazu verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von diesen, ich sag jetzt mal Notfallsprechstunden, ich glaube, das ist nicht der richtige Begriff, ne? Aber so anzubieten, mit der Idee auch, und das ist gar keine schlechte Idee, dass man auch so und so vielen Leuten dann bescheinigen kann, Moment, sie brauchen gar keine Psychotherapie, sondern sie brauchen vielleicht was ganz anderes. Ne? Also so gesund schreiben, jetzt mal in Anführungszeichen. Genau, aber angenommen, man hat diese Hürde übersprungen, ne, da sind ja viele Hürden, und der Kollege, die Kollegin sagt, okay, sie können kommen, ab nächste Woche geht's los oder in 2 Monaten geht's los, so, und dann kommt man zur ersten Sitzung, dann gibt's erstmal Probatorik, ne, gibt 6 Stunden lang Probatorik, das ist dafür da, ich gucke erstmal, was bei der Patientin los ist, wir gucken, ob wir miteinander können, ne? Kann ja auch sein, man kann sich gegenseitig nicht riechen, das ist auch völlig fein. Viele Leute bleiben, das ist halt auch was, das ist auch ein anderes Problem. Viele Leute bleiben auch bei ihren Therapeuten, obwohl die überhaupt nicht zufrieden sind, einfach weil es so schwer ist, dann wieder jemand anderes zu finden.
Ja, das glaube ich.
Kann man sich vorstellen. Und aber eigentlich ist diese Probatorik dafür gedacht, dass man sagt, okay, passt es zwischen uns beiden? Und dass man dann sagt, okay, was weiß ich, Stunde 5 oder Stunde 6, jetzt haben wir die Anamnese gemacht, ich kenne ihre ungefähre Geschichte, wir haben auch schon so eine erste Diagnosen ungefähr eingetütet, die man dann auch den Krankenkassen schicken kann und dann entscheidet man am besten Fall zusammen mit den Patientinnen, machen wir jetzt erstmal eine Kurzzeittherapie, das sind nochmal 12 Stunden und machen wir nochmal eine Kurzzeittherapie 2, das sind nochmal 12 Stunden, das sind dann die sogenannten 24 Stunden oder genau, so probieren wir das erstmal. Das wird oft gemacht. Ne? Dann hat man erstmal so Salamischeibentechnik, hat man erstmal 12 Stunden gemacht und dann nochmal 12 Stunden. Und dann beantragt man eine Langzeittherapie. Ne? Das wäre jetzt bei der Verhaltenstherapie, hat man jetzt, was weiß ich, diese 12 Stunden rum. Und dann, ich weiß gar nicht, macht man das nach den ersten 12 Stunden? Auf jeden Fall so, dass man am Ende auf 60 Stunden kommt. So, das ist dann die Langzeittherapie. Wenn man jetzt weiter therapiert und man merkt, hier kommen immer wieder Themen auf und jetzt ist man irgendwie am Ende dieser 60 Stunden, hat man auch nochmal die Möglichkeit, wirklich im absoluten Notfall sich nochmal irgendwie 20 Stunden aus den Rippen zu quälen bei der Krankenkasse. Und dann ist aber auch ziemlich Schicht im Schacht, muss man sagen.
Ich habe schon mal eine Langzeittherapie gemacht, bei mir war es Salami. Also 12, dann Langzeit. Und dann war aber auch die Ansage, jetzt aber 2 Jahre Pause. Jetzt darfst du 2 Jahre nichts mehr beantragen. War jetzt bei mir jetzt auch nicht nötig, aber das war halt die Ansage. Also das heißt, man darf nur alle 2 Jahre überhaupt irgendwie Therapie machen?
Das ist was häufig gesagt wird. Und ich glaube, was sogar auch viele ambulante Therapeuten glauben, das ist nicht ganz so. Nicht ganz. Angenommen, ich bin jetzt bei einer Therapeutin und ich fühle mich da total wohl und es war alles gut und so weiter. Und ich sage, ich möchte auf jeden Fall bei dieser Therapeutin wieder Therapie machen. Dann kann das durchaus sein, dass ich 2 Jahre warten muss. Ne, das ist die sogenannte Antragssperre oder wie man das nennt. Und in extremen Notfällen könnte man aber schon auch, sagen wir mal, nach einem halben Jahr, frühestens wahrscheinlich nach einem Jahr, kann der Therapeut schon auch nochmal einen Antrag schreiben an die Krankenkasse und sagen, bitte, liebe Krankenkasse, der Herr Müller ist jetzt wieder da. Ich weiß, ich habe jetzt auf Zwang behandelt und der Zwang ist auch besser geworden, aber da gab es jetzt einen heftigen Todesfall, der ist jetzt grottendepressiv. Ne, das ist jetzt eine andere Diagnose. Können wir da nicht nochmal eine Kurzzeittherapie machen oder so? Und dann liegt es tatsächlich wieder der Hand der Krankenkasse sagen, ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Die lassen nochmal einen Gutachter drüber gucken. Und wenn die alle sagen, ja, kann ich irgendwie nachvollziehen, pass mal auf, hier 20 Sitzungen kriegen sie nochmal. Dann kann sie auch nochmal starten. Ist aber tatsächlich urstaufwendig. Urstaufwendig.
Okay.
Eine Alternative, eine leichtere Alternative ist, ich habe quasi heute die Psychotherapie, Verhaltenstherapie abgeschlossen. Übermorgen habe ich was anderes und ich möchte jetzt aber wirklich wieder in Therapie, würde ich immer empfehlen, ein anderes Verfahren anzusteuern. Na, ich war beim Verhaltenstherapeuten, jetzt suche ich mir einen Systemiker und da kann es durchaus sein, dass ich auch relativ schnell auch von der Krankenkasse nochmal eine Therapie bezahlt bekomme.
Ja, weil das ja auch nochmal quasi eine andere Behandlungsweise bekommst. Wenn der Patient, die Patientin eine Stundenanzahl hat, dann auch irgendwie da sich so reingefunden hat, dann hast du gerade schon gesagt, gibt es verschiedene anerkannte Verfahren. Du hast das Wort auch so benutzt. Mhm. Das möchte ich jetzt mal weitergeben. Und was gibt es da am Werkzeugkasten?
Am Werkzeugkasten, ja, anerkannte Therapieform. Ganz vorne dabei ist die Verhaltenstherapie. Dann gibt es die Tiefenpsychologie, auch die Analyse. Und neuerdings gibt es auch die systemische Therapie. Die ist quasi neu im Programm, wenn man so sagen möchte. Genau, das sind so die 3 Big Player, wobei die Tiefenpsychologie und die Verhaltenstherapie schon auch nochmal deutlich weiter auch verbreitet sind.
Du hast aber auch noch die Analyse genannt.
Die Analyse ist in meinem Kopf ist das immer so, ein Mischmasch auch mit der Tiefenpsychologie. Ne? Also Tiefenpsychologie ist quasi der Oberbegriff und ob das jetzt die TP ist oder die Analyse, haben eine ähnliche Denke, will ich mal sagen. Ne?
Das Vorurteil sagt ja, dass die Psychoanalyse
Ich freue mich schon.
wissenschaftlich fraglich ist.
Ah, ja.
Deswegen, unter anerkannte Verfahren hätte ich es jetzt, wenn ich mich nicht eingelesen hätte für dieses Gespräch, nicht genannt. Also bevor ich mich vorbereitet habe auf dieses Interview, hätte ich Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie als die großen anerkannten Verfahren genannt.
Und böse Zungen sagen, dass die Analyse das nicht hat, quasi?
Ja, das war so der Mythos oder mein Vorurteil. Bin ich damit alleine? Woher kommt das? Vielleicht bin ich auch einfach unwissend, wer weiß.
Ach, nee. Boah, das ist auch eine komplexe Frage. Also die Analyse, muss man ja dazu sagen, ist ja die älteste Form. Ne? Das ist ja sehr freudianisch. So.
Genau.
Und die Analytiker, haben irgendwann so ein bisschen den Zeitpunkt verpasst, wo man hätte anfangen müssen, richtig ordentliche Therapieforschung zu machen.
Ne? Ach so, verstehe.
So ein bisschen.
Okay.
Und das Problem, also nicht nur das, das ist ein Teil des Problems. Die Analytiker haben halt irgendwann gesagt, okay, wir sind sehr überzeugt von unserer Therapieform und so weiter. Und ich bin großer Fan der Psychoanalyse. Ich mag die Denke total gerne, wirklich. Ich habe am liebsten hätte ich überall Freud-Poster. Freud lässt sich auch streiten, war auch ein schwieriger Mensch, so, aber ich mag so diese Idee. Und genau, aber die haben dann irgendwann gesagt, okay, hier die Verhaltenstherapeuten, die machen irgendwie Therapieforschung, das ist ein bisschen komisch, weil die Analytiker sagen, wie willst du das denn messen? Ne? Also die Verhaltenstherapeuten oder die Verhaltenstherapie hat irgendwann mal gesagt, wir wollen alles objektivierbar, messbar, richtig schön wissenschaftlich machen, mit Fragebögen, mit geht's den Leuten jetzt besser oder nicht, haben sie die Symptome noch oder nicht? Und die man könnte ja auch sagen, jemand, der am Ende der Therapie weniger Symptome hat als vorher, ist gesünder, hat also eine bessere Therapie erhalten. Das ist so die Denke, die oft auch in der Wissenschaft herrscht und auch unter Verhaltenstherapeuten gar nicht so, also einfach verbreitet ist. Ne? Mhm. Wohingegen die Psychoanalyse sagt, also ich bin kein Psychoanalytiker, ne, lüncht mich nicht, aber so wie ich es verstanden habe, die sagen ja im Endeffekt, okay, ja, natürlich kann ich jetzt hier die ganzen Symptome wegmachen, aber deswegen habe ich ja den Ursprung, also den Stachel, ich will es nochmal sagen, der eitert quasi, habe ich ja nicht rausgezogen, sondern es läuft ja immer noch weiter. So, ich habe die Symptome jetzt weggemacht und die sagen ja, es gibt eine Symptomverschiebung. Das heißt, ich habe den Zwang behandelt, dann kommt jetzt die Depression raus, ich habe die Depression behandelt, dann kommt jetzt, was weiß ich, die Angststörung, wenn ich die behandelt habe, kommt die Psychose. Ne, also so, jetzt mal richtig, richtig stumpf runtergebrochen. Aber es ist schon so die Idee, und wie willst du das dann messen? Wie willst du messen, dass eine Therapie erfolgreich war? Ne, und deswegen haben die wenig Therapieforschung gemacht.
Okay. Das war aber auch mein Vorurteil in Bezug auf Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie. Die Tiefenpsychologie hat eher den Ansatz zu sagen, okay, was steckt denn dahinter? Zum Beispiel, wie können wir auch mit vergangenen Ereignissen und Traumata arbeiten? Und die Verhaltenstherapie, sowas wie eine Angst vor Spinnen, wird dann halt sehr gezielt. Okay, wir behandeln diese Phobie, dieses Symptom, das und das. Mhm. Korrigier mich bitte. Erklär mir, wie ist es wirklich?
Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr so dogmatisch. Ich würde mal sagen, die neueren Generationen von Psychotherapeutinnen sind sehr viel offener. Sehr viel offener, gucken auch unterschiedlich auf den Menschen, gucken ganzheitlich auf die Psyche. Ganzheitlich, ja. Aber wenn man jetzt wirklich so richtig archetypisch ursprünglich auf diese verschiedenen Therapieformen guckt, wäre es schon so, dass die Verhaltenstherapie, das heißt ja sogar so, eben guckt, was ist auf der Verhaltensebene, ne? Und also ein Verhalten, das will ich nicht mehr, also etabliere ich ein anderes Verhalten und lösche das Blöde, was ich nicht mehr haben möchte. Und in bestimmten Bereichen ist das auch lege Artis und total gut und so weiter. Eine typische, du hast gesagt, Angst vor Spinnen oder so, das kriegst du nicht leichter behandelt als mit einer Verhaltenstherapie. Und da ist es auch sehr schnell sehr erfolgreich. Ne? Wohingegen die TPler, die Psychologen halt sagen, okay, was steckt denn da dahinter? Ne? Und in vielen Bereichen, würde ich behaupten, ist das ein sehr, sehr kluger Ansatz. Aber eben wieder nicht in allen. Da brauchst du bei anderen Störungssituationen brauchst du dann eher wieder so was Verhaltenstherapeutisches. Ja.
Und was ist das System dann? Wie ordnet sich das in diese Denke ein?
Welches System?
Muss man da denken? Die Systemanalyse, die
Systemtheorie. Ah, die systemische?
Ja.
Die systemische. Alles gut. Systemische Therapie ist super cool. Okay, das ist jetzt ein bisschen unwissenschaftlich, aber ich bin auch systemischer Supervisor, also ich bin dem auch sehr zugeneigt irgendwie. Aber die Systemiker sagen halt, und das ist sehr konstruktivistisch gedacht, jeder hat ja irgendwie so seine Wahrheit, jeder hat so seine eigene Welt und die Systemiker sagen, so wie die Tiefenpsychologen im Übrigen auch, so klassisch mit Diagnosen, das gefällt mir gar nicht, das mag ich gar nicht so. Das ist, weil die Systemiker werden sagen, okay, jetzt kommt jemand mit einer Störung oder jemand, der sehr belastet ist, die nennen das dann den Indexpatienten. Also die sagen nicht, die sagen ja auch Klient statt Patient, die sagen nicht, die Person ist krank, sondern das System ist krank. Ne? Also, aber nur bei der Person zeigt sich das jetzt halt problematisch in irgendeiner Form und die Person kommt dann zu mir. Und die gucken aber nicht nur auf den einzelnen Menschen, der jetzt irgendwie sein Problem hat, sondern die gucken sich quasi an, in welcher Lebensumwelt lebt er denn so und wie kann ich vielleicht sein Verhalten oder wie kann die Person sich verändern, sodass sich das System verändert, weil die sagen ja immer, es ist alles wie ein Mobile, ich kann nicht irgendwo ziehen, ohne dass sich alles bewegt. Das macht es systemisch aber auch manchmal so ein bisschen unberechenbar, weil du sagst halt, okay, ich verstöre das System und guck mal, was passiert. Und manchmal geht's gut und wenn nicht, verstöre ich es halt wieder neu. Das ist jetzt sehr runtergebrochen. Aber so ist die Denke von Systemikern.
Das heißt, in dem Verfahren bezieht man noch ein, dass es bestimmte gesellschaftliche Ursachen haben kann für das, wie diese Person reagiert. Und man möchte erreichen, dass die Person mit dem, was da um sie rum halt auf sie einprasselt, halt besser umgehen kann.
Mhm. Wohl, genau. Nicht nur gesellschaftlich, also gesellschaftlich auch, sondern vor allem in den Systemen, in dem die Person lebt. Das ist meistens Partnerschaftssystem, Familiensystem, Ursprungsfamiliensystem und so weiter. Ja.
Verstehe. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass die Wissenschaftlichkeit dieser Verfahren, beziehungsweise, dass man da schon verschiedene Erkenntnisse darüber hat, wie gut diese Verfahren sind und wie wissenschaftlich sie sind. Mhm. Insgesamt war meine Denke immer, ich ziehe jetzt viele dieser Fragen ein bisschen so auf, wo ich meine eigenen Vorurteile challenge.
Ja.
In der Idee, dass es vielleicht auch andere haben, diese Vorurteile, die ich habe. Ich habe auch ein paar rausgesucht und mir ein paar angeguckt, die ich nicht hatte, aber die ich hier trotzdem genannt habe oder noch nennen werde, je nachdem. Zum Beispiel habe ich immer diese Idee gehabt, okay, also in der Psychologie ist ziemlich viel gut untersucht. Also gerade in der Verhaltenstherapie, dass man halt gesagt hat, okay, diese Verfahren, diese Art der Herangehensweise, die funktioniert, ne? Funktioniert jetzt in Anführungszeichen, weil das ja auch immer so eine Frage ist. Du hast es schon aufgeworfen, wie misst man Therapieerfolg? Aber es ist so, dass ich diese Vorstellung hatte, dass Psychotherapie etwas sehr Fundiertes ist. Mhm. Was denkst du darüber?
Ob Psychotherapie sehr fundiert ist?
Ja, also ob mein Vorurteil stimmt oder nicht.
Ich glaube, Psychotherapie ist sehr fundiert und wird immer fundierter. Die Frage ist, was ist Psychotherapie? Ne? Also was genau unterscheidet denn jetzt quasi eine Psychotherapie von einem netten Gespräch? So zum Beispiel. Ne? So. Mhm. Und so richtig einig ist man sich da teilweise noch nicht. Also das, worauf du quasi anspielst, ist ja okay, man hat versucht, oder vielleicht spielst du daran auf, darauf auf an, dass man hat versucht, es auch zu standardisieren. Ne? Also die Idee könnte ja sein oder war irgendwann mal, okay, ich habe eine Diagnose, also ich habe Patienten mit einer Diagnose und es gibt eine bestimmte Art und Weise, das ordentlich zu behandeln und ich gucke mir quasi in so und so viel Studien an, in so und so viel Behandlungen an, funktioniert diese Methode unabhängig davon, wer die durchführt, ne? So. Mhm. Und irgendwann, und das hat man gemacht und das hat man wirklich im großen Stil gemacht. Also die Verhaltenstherapeuten wirklich ganz vorne dabei, was vielleicht auch der Grund ist, warum mittlerweile alle Unis in Deutschland geführt werden, also alle psychologischen Fakultäten, sage ich jetzt mal, geführt werden von verhaltenstherapeutischen Professoren. Es gab bis vor, ich nagel mich nicht drauf fest, vor einem halben Jahr gab es noch eine in Deutschland, die war tiefenpsychologisch geführt, das war die in Kassel. Ich glaube, der Kollege ist verstorben oder hat abgedankt und seitdem gibt es keine mehr. Ne? Also es ist zutiefst verhaltenstherapeutisch orientiert, ich standardisiere etwas, ich zeige damit, das ist Wissenschaft. Und man muss auch sagen, dass, und da müssen wir eigentlich auch allen den Verhaltenstherapeuten immer sehr, sehr dankbar sein, man hat halt dadurch auch immer wieder zeigen wollen, pass mal auf, Psychotherapie ist kein Hokuspokus. Mhm. Das sind jetzt nicht irgendwie drei Leute, die eine fixe Idee hatten, sondern ich kann mit Zahlen beweisen, dass es wirkt. Und das ist ja auch die Grundlage dafür, dass ich bezahlt werde dafür.
Und wie ist das in der tiefen Psychologie?
In der tiefen Psychologie, die haben ab einem bestimmten Punkt nachgezogen und haben tatsächlich auch versucht, es zu standardisieren, zumindest die Diagnostik.
Okay.
OPD heißt das, glaube ich, bei denen. Ist nach meinem verhaltenstherapeutischen Kartoffelverstand ist das relativ kompliziert. Aber es ist, als ich mal da durchgestiegen bin, wirklich sehr, sehr, sehr klug. Und es war halt der Versuch zu sagen, okay, wir wollen 10 Therapeutinnen dahinsetzen und sagen wir mal, zumindest 8 davon sollten auf dieselbe Diagnose kommen, wenn sie denselben Patienten haben. In der Behandlung selber ist es nicht standardisiert, weil die, also behaupte ich jetzt, weil die Idee von Tiefenpsychologie, wie man behandelt, eine ganz andere ist. Die sagen ja, meine Methode bin ich selber. So.
Ah, es ist viel individueller.
Hochindividuell, dass, okay, wenn ich Therapie mache, was bei mir ankommt und was ich dann wiederum zur Verfügung stelle, ist Diagnostikum und Mittel der Behandlung, wohingegen die Verhaltenstherapeuten sagen würden, okay, es gibt auch bestimmt, also keine Ahnung, wir machen, der hat jetzt eine Angststörung, jetzt machen wir erstmal Psychoedukation, dann machen wir die und die Arbeitsblätter und so weiter. Zumindest kann man das standardmäßig so machen, wo die tiefen Psychologen eher sagen, ja, ich mache das ein bisschen individueller.
Individualität führt ja auch immer dazu, dass es super schwierig wird zu messen. Also es ist natürlich schwieriger, ein Fazit zu ziehen, aber rein theoretisch können wir schon sagen, dass in der Psychotherapie wir recht gut wissen, insbesondere wenn es um die Verhaltenstherapie geht, ist das so. Wir wissen recht gut, welche Therapieform, welche Behandlungsart bei welchem Problem wirkt.
Im Schnitt. Genau.
Im Schnitt.
Im Schnitt, ja. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber zu sagen, Angststörung ist sehr gut aufgehoben. Es gibt ja auch Richtlinien. Ne? Also es gibt tatsächlich, irgendwann hat man gesagt, okay, Angststörungen sind besonders gut aufgehoben bei Verhaltenstherapeuten und am zweitbesten aufgehoben bei Tiefenpsychologen und so weiter. Das kann man schon sagen, genau.
Okay. Was sind denn so die Schwierigkeiten bei der Therapieformforschung? Also wo hakt es da? Also du hast gerade schon gesagt, wie misst man denn Therapieerfolg, ist wahrscheinlich das größte Problem, oder?
Ja, absolut. Und also da würde ich behaupten, ja, ich glaube, das ist wirklich das größte Problem, dass, keine Ahnung, ich kann ja sagen, irgendwie eine Depression ist dann weg, wenn der Patient statt 7 Symptomen nur noch 2 hat. Ja, keine Ahnung, ich mache meine Behandlung. Am Ende des Tages hat er nur noch 2 Symptome. Ich frage ihn, wie es ihm geht, und er sagt, mir geht es jetzt schlechter als vorher. Das ist möglich. Das ist möglich. Und dann wäre es ja irgendwie viel, viel cooler zu gucken, okay, wie genau messe ich denn für die Person subjektiv den Therapieerfolg? Ich glaube, dass da auch noch nicht so richtig der Durchbruch gelungen ist, wie man das so richtig gut misst. Und es gibt, also das ist ein Problem, und ein zweites Problem ist so ein bisschen, dass man immer, das ist das, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe, dass man nicht so richtig gut ausdifferenzieren kann, was ist denn jetzt schon Psychotherapie und was sind unspezifische Wirkfaktoren. Mhm. Ne? Unspezifische Wirkfaktoren, es gab so mal einen, der hat da sehr viel zu geforscht, das war der Grave. Und er hat gesagt, okay, in jeder Therapieform gibt es bestimmte Sachen, die richtig gut funktionieren. Und unter anderem hat er immer rausgestellt, die therapeutische Beziehung ist das A und O. Das ist super, super, super wichtig. Ne? So. Und dann zu gucken, okay, was ist denn jetzt nur das nette Gespräch und was ist jetzt quasi der Mehrgewinn zu Psychotherapie? Und wo ist dann wiederum der Unterschied zwischen den jeweiligen Therapieformen? Das ist saumäßig schwer. Ne?
Ich hätte jetzt auch vermutet, ehrlich gesagt, dass wenn wir ein leicht kaputtes Gesundheitssystem haben bezüglich Psychotherapie und die Leute bei Therapeutinnen bleiben müssen, auch wenn eigentlich eine andere Form für sie besser wäre. Mhm. Dass wir das dann, also wir können solche Sachen nicht in der echten Welt messen, sondern müssen es im Labor tun, weil solche Faktoren von außen das verzerren.
Extrem, extrem. Okay. Es gibt eine Sache, die ist schon viele Jahre auch so ein bisschen Rätsel und auch ein bisschen Dorn für die Psychotherapieforschung. Das ist der sogenannte Dodo-Verdikt. Ne, das ist, oder das Äquivalenzparadoxon nennt man das auch. Das ist die Feststellung, dass man irgendwann gesagt hat, okay, pass mal auf, die verschiedenen Therapieformen sind so unterschiedlich, so krass unterschiedlich, aber die haben alle ungefähr ähnliche Effektstärken. Ungefähr. Mhm. Ne, so. Und dann dachte man, wie kann das sein, ne, wenn das alles so unterschiedlich ist, wie kommen die irgendwie alle mehr oder weniger auf so ähnliche Ergebnisse? So. Das heißt, Dodo-Verdikt im Übrigen, das kommt von Alice im Wunderland. Gibt es wohl irgendwie so ein ich weiß gar nicht, es gibt so eine Szene, wo die alle ein Rennen machen und Alice fragt dann so, wer ist denn jetzt der Gewinner? Und der Dodo, der auch mitgerannt ist oder es veranstaltet, sagt so, ach, irgendwie sind alle Gewinner und alle kriegen Preise. Ne? Und deswegen heißt es der Dodo-Verdikt. Das finde ich immer ganz süß. So.
Ja. Ich habe nicht ganz verstanden, worauf du hinaus wolltest mit dem Ball. Also worum geht es bei dem Dodo-Verdikt genau?
Dass man sich gewundert hat, obwohl die verschiedenen Therapieformen so unterschiedlich sind, haben die ähnliche Effekte, also sind ähnlich effektiv.
Also wir haben jemanden, bleiben wir bei der Spinnenphobie, wir behandeln das jetzt auf verschiedene Arten und kriegen raus, okay, der Effekt dieser Therapie ist vergleichbar gut. Mhm. Obwohl das, was wir reinstecken, sehr verschieden war.
Die Spinnenphobie ist nicht das beste Beispiel, weil bei Angst schon relativ eindeutig ist, dass die Verhaltenstherapie am besten ist. Aber nehmen wir mal Depressionen als noch unspezifischer. Da würde man wahrscheinlich, korrekt. Man hätte ähnliche Effekte, obwohl der Ansatz jedes Mal ein anderer ist.
Und was sind die Theorien? Also das ist an der Dass dann quasi dieses, ich rede mit jemandem, halt so viel überwiegt, dass was diese Person macht, dann egal wird? Oder ist das, oder was?
Genau, und dann sind wir in dem Bereich dieser unspezifischen Wirkfaktoren. Ne? Also, wo man sagt, ist das jetzt wirklich, in Anführungszeichen, nur die therapeutische Beziehung? Oder ist da nicht doch noch irgendein Zauber mit drin? Ne? So, und das mag ja auch keiner hören, das mag ich auch nicht hören. Da fühle mich ja so ein bisschen in meiner Profession beschnitten. Aber die Zahlen sprechen schon so ein bisschen für sich. Oder zumindest heißt es, dass die therapeutische Beziehung und ein paar andere unspezifische Wirkfaktoren wirklich, wirklich, wirklich das Allerwichtigste sind. Weil erst wenn ich mich wohlfühle, bin ich bereit aufzumachen. Mhm. Und dann können ja verschiedene Ansätze auch nach oben führen.
Okay, verstehe. Wir haben jetzt viel über die Wissenschaftlichkeit der anerkannten Verfahren gesprochen und auch so ein bisschen, was da so die Krux ist, was man beachten muss. Mhm. Gibt es denn in deiner Zunft auch Verfahren, die unwissenschaftlich sind, die immer wieder auftauchen oder gerade neu sind? Wie oft bist du konfrontiert mit Pseudopsychologie, oh Gott, ich werde wieder so viele Kommentare kriegen über meine Aussprache.
Echt? Kriegst du das manchmal?
Ja, ich habe einen kleinen S-Fehler und das hörst du bei Psychologie manchmal so raus. Und ich habe schon manche ganz lustige Kommentare, naja, lustig für mich jetzt eher nicht. Aber okay. Ich habe einen kleinen Sprachfehler und das bei Psychologie hört man das am meisten.
Echt? Also mir ist es nicht aufgefallen, wenn es beruhigend ist. Pseudopsychologie. Innerhalb der eigenen Zunft wenig. Ne? Also es gibt zwar Therapieverfahren, die sind jetzt nicht kassenärztlich anerkannte Psychotherapieverfahren, zum Beispiel es gibt so humanistische Psychotherapie, die haben sich viele, viele Jahre um eine Anerkennung bemüht, haben immer irgendwie so die 5%-Hürde nicht geschafft. Also irgendwie haben die es immer so im letzten Moment hat es dann immer irgendwie nicht geklappt. Die haben aber, also die Grundidee von denen ist auch grandios und es ist augenscheinbar valide, dass das auch funktioniert irgendwie. Aber die haben psychotherapieforschungsmäßig nicht das eingereicht, was die Krankenkassen da gerne gehabt hätten. So, aber ne, so von Psychotherapeuten, dass ich so denke, das ist jetzt aber sowas ganz Abgedrehtes irgendwie, das habe ich nicht so oft. Was ich viel häufiger habe, ist, dass Leute kommen und erzählen mir dann halt von ihren, ich will auch jetzt nicht so ein Coaching-Hate irgendwie aufmachen, aber von ihren Coaches, von ihren Coaching-Sitzungen oder von auch bestimmten Heilpraktikern oder. Ich möchte, bevor ich weiterrede, möchte ich kurz nochmal dazu sagen, dass es gibt extrem gute Coaches und es gibt extrem gute Heilpraktiker, die auch viel besser sind als so manch ausgebildete Psychotherapeutin oder Psychotherapeut. Aber es gibt eben auch viel Schindluder und da behaupte ich schon, da gibt es auch viele, ich habe meinen Weg hinter mich gebracht, ich habe irgendwie Erfolg gehabt und jetzt vermittle ich das anderen auch. So muss man das machen. Und das empfinde ich dann immer als sehr unwissenschaftlich.
Ja, da rennst du ja bei mir offene Türen ein. Also ich bin mit den Heilpraktikern, da habe ich eine ganz deutliche Meinung. Also ich würde das abschaffen. Nur weil jemand individuell in dem Beruf gut ist, aber das System ist kaputt. Mhm. Also die Ausbildung ist schon kaputt. Und es heißt nicht, dass hier irgendjemand eine gute Berufsethik hat, aber dieser Berufsstand ist voll mit pseudowissenschaftlichen Sachen. Mhm. Und das ist natürlich ein riesen Problem, weil Leute diesen Unterschied auch nicht kennen. Und
ja.
Dann gegebenenfalls eine Behandlung bekommen, die nicht wissenschaftlich ist oder halt ihnen gar nicht hilft. Mhm. Und dann im schlimmsten Fall halt wirklich, dann Folgen hat für sie, die nicht berechtigt, ja, die ich gar nicht erst. Also der Tod könnte zum Beispiel eine Folge sein. Das ist natürlich total scheiße, ne?
Ja, so ein Tod ist total scheiße, ja. Das ist was mir gerade so einfällt, ist, also als härtestes Beispiel fand ich eine Zeit lang, das ist jetzt auch schon wieder nicht mehr ganz so, da habe ich zumindest schon eine Weile nicht mehr gehört, Leute, die dann viel bei diesen NLP-Lern waren. Kennst du das?
Ja.
Dieses neurolinguistische Programmieren.
Ja. Mhm. Kannst du einmal kurz sagen, was das ist?
Ja, also ich glaube, ich kriege das auch gar nicht so richtig gut umschrieben. NLP ist, neurolinguistisches Programmieren ist schon auch eine Wissenschaft, will ich jetzt nicht sagen. Das ist quasi eine Kunst oder quasi eine Richtung, die davon ausgeht, man könne durch Worte und Verhalten wiederum Veränderungen herbeiführen, was ich per se gar nicht so dolle falsch finde. Aber es wird auch häufig so benutzt, dass man eben auch andere Menschen damit beeinflussen könne. So.
Ich finde, das Paradebeispiel ist, dass man auf einmal im Berufskontext ständig nur noch von Herausforderungen spricht, statt von Problemen.
Meinst du, es kommt aus dem NLP?
Ja, ich glaube schon. Meinst du nicht?
Ja, also ich würde es zutrauen. So, ne? Das finde ich immer, ich habe ja so ein großes Problem, ich will jetzt nicht so rumhaten, aber ich habe so ein großes Problem mit Führungskräfte-Coachings und sowas, ne, wo dann immer irrsinnige Beträge bezahlt werden dafür, dass irgend so ein Halblaveder, den ich frei nicht aus dem Bus rausgucken kann, einem dann irgendwie erzählt, Körpersprache und das ist ganz wichtig und was das für Effekte hat und man darf nicht blinzeln, weil dann verliert man das Gespräch und dann haben die alle so Rosinenaugen, weil keiner mehr traut, sich die Augen irgendwie zu feuchten und so. Also es ist so alles so, oder dieses Channel, ne? Man muss alles nur channeln und dann wird es auch passieren und so. Und das ist, ja Gott, das ist, ne, bei wem es geklappt hat, ich gönne es jedem, wirklich, ne? Aber es ist teilweise wirklich auch ein bisschen gefährlich, das muss man sagen.
Ja, genau. Wir halten fest, also die Psychotherapie ist einfach wirklich reguliert, es ist wissenschaftlich fundiert, es gibt zu dem Thema Forschung und das ist im Coaching nicht so. Wir müssen einfach aufpassen, wen wir da treffen, welche Reputation der hat oder die Person hat und dann halt mit einer gesunden Skepsis da rangehen. In der Hoffnung, dass im Zweifel man halt nicht dass sein ganzes Geld verliert. Ne?
Voll.
Das ist ja dann die erste Gefahr.
Eine der vielen, ja. Mhm. Es gibt, also jetzt möchte ich aber auch ganz kurz noch mal so ein bisschen eine Lanze brechen für, nicht unbedingt fürs Coaching oder für Heilpraktiker per se, aber man muss halt auch dazu sagen, dass wir Therapeuten, wenn wir approbiert sind, ab einem bestimmten Punkt ja auch ein bisschen beschnitten sind darin, bestimmte Verfahren zu benutzen. Also bloß weil irgendwas noch nicht wissenschaftlich fundiert ist, heißt es ja nicht, dass schlecht ist oder nicht funktioniert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal jetzt so Grenzgebiete, es gibt relativ viele Klopftechniken, so auch, die man benutzen kann, die man bei Trauma benutzen kann. Ne? Das ist so ein bisschen eine andere Form. Man kennt es vielleicht, das EMDR, ne? Ja. Wenn man schon mal gehört hat, Leute haben Trauma und dann klack, klack, guckt man immer mit den Augen links und rechts, das Pendel, jetzt mal ganz doof gesagt, und das soll helfen, irgendwie das Trauma besser zu verarbeiten. Gibt's große Forschung zu, hat man gezeigt, das hilft wirklich. Warum das so ist, weiß keiner so genau, aber es funktioniert irgendwie. Und es, sowas gibt's dann auch mit Klopftechniken, so, und das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Aber es gibt wenig Forschung dazu, und da zeigt dann aber, wenn ich das mit Leuten mache oder mal ausprobiere oder so, das hat echt ziemlich coole Effekte. Keine Ahnung, ob das Placebo ist oder nicht. Aber ich könnte jetzt nie irgendwie so großartig in einen Antrag an die Krankenkasse reinschreiben und dann habe ich mit dem Patienten geklopft oder so. Ne? So, und ich glaube, es gibt Bereiche, da sind, was weiß ich, Coaches und Heilpraktiker etc. irgendwie auch freier darin, das zu tun, wo ich die da manchmal schon auch ein bisschen beneide, wo man als gestandener Psychotherapeutin dann manchmal das eher nicht so machen kann. Ne?
Ja, frei heißt aber auch, dass der Patient, die Patientin ausgeliefert ist.
Frei ist.
Weil die Person kann ja dann mit mir etwas machen, was ich nicht beurteilen kann. Mhm. Weil ich ja auch, ich kann mich nicht in allem auskennen. Mhm. Und wenn mir jetzt jemand, der vermittelt, ich weiß mehr als du, mhm, was alleine der Titel, und ich möchte ja eine Dienstleistung in Anführungszeichen, ja, annehmen, ja, im Zweifel vertraue ich der Person. Du hast gerade schon gesagt, und das ist ja auch genau richtig, dass dieses persönliche Verhältnis eine riesengroße Rolle spielt. Das heißt, ich habe irgendwann ein persönliches Verhältnis zu dieser Person aufgebaut, mhm, die empfiehlt mir dann was, und das ist vielleicht gefährlich.
Ja, ja, und das stimmt, ja. Deswegen ist, glaube ich, und da unterscheidet sich es vielleicht auch nochmal, das ist ganz wichtig dann zu sagen, es gibt da so ein Verfahren, wenn Sie mögen, zeige ich Ihnen das mal und wir gucken mal, wie das für Sie ist, und wenn nicht, lassen wir das auch wieder bleiben. So, ne? Es gibt Leuten, denen hilft das, es gibt Leuten, denen hilft das nicht. Ne? Also man darf das sicherlich nicht, und da hast du absolut recht, man kann jetzt nicht sagen, pass mal auf, das ist der Gu, so, und deswegen machen wir das jetzt. Ja.
Also jetzt zum Beispiel der Unterschied, also wo du gerade EMDR ansprichst, wir können da gleich nochmal einmal kurz nochmal drauf eingehen, falls wir das noch erklären müssen. Aber wenn wir jetzt sagen, wir probieren so etwas wie eine Klopftechnik aus, mhm, haben wir schon andere Verfahren, die durch die Wissenschaft gelaufen sind, mhm, wo man halt sagen kann, okay, also wir haben eine gewisse Evidenz für etwas wie Klopfen oder etwas, mhm, was damit vergleichbar ist. Mhm. Also ist deine Annahme zu sagen, dann funktioniert das andere möglicherweise auch, mhm, etwas anderes, als wenn ich mir irgendwas komplett out of the blue ausdenke und da noch gar nichts so passiert ist. Das sind für mich zwei verschiedene Sachen so.
Ja, total, total. Was man vielleicht auch nochmal sagen muss, ist, die Psychotherapieforschung, so wie jede Forschung, hinkt ja immer der Realität hinterher, ne? Und es gibt, ich lehne mich mal aus dem Fenster, muss ich gar nicht mich so weit aus dem Fenster lehnen, es gibt hundertprozentig Diagnosen, für die wir keinen Diagnosenschlüssel haben. Ne? Mhm. Weil das ICD-10, nachdem wir immer noch abrechnen, ist halt schon, schlag mich tot, 20, noch älter, 20 Jahre alt oder so. Mhm. Ne? Das ICD-11 ist quasi auf dem Markt, das benutzt aber keiner. Und das heißt, da wird jetzt auch demnächst nicht irgendeine Neuerung kommen, wo man sagt, okay, jetzt gibt's neue Diagnosen und dafür werde ich jetzt auch spezifische Forschung wieder anstoßen und dafür werden wir dann wieder irgendwelche Verfahren haben. Ein klassisches Beispiel sind so Bindungstraumata, dafür gibt's keine Diagnose. Mhm. Aber das wird schon auch zunehmend irgendwie klarer, okay, sowas muss es geben, das hat bestimmte Auswirkungen auf das Leben dann auch. Aber man findet jetzt kein Manual, wo irgendwie steht, pass mal auf, und dann machst du das und das. Ne? Mhm. Und dann bist du tatsächlich so ein bisschen in so Situationen, wo du so ein bisschen off-label irgendwie behandeln müsstest. Oder du machst es eben nicht, weißt aber auch genau, dass das andere jetzt nicht wirklich hilft.
Das heißt, wir haben gerade in der Medizin und in der Psychotherapie im Speziellen die Situation, dass wir zum Teil super schnell reagieren müssen und die Wissenschaft da gar nicht hinterherkommt.
Voll, 100%.
Und das müssen wir auffangen. Und da sind wir darauf angewiesen, dass man halt mit gesundem Menschenverstand da rangeht. Mhm. Und ich finde, es ist ja schon mal eine Hilfe, wenn die Person, die mir gegenüber sitzt, eine zumindest adäquate wissenschaftliche Ausbildung hat, als wie wenn es ein Coach ist, der, ich weiß gar nicht, also da gibt es ja sonst was für Bezeichnungen, die dann haben, ne?
Ja, ja.
So, also ich glaube, ein gutes Resümee ist, dass wenn man sich sowas schon mal anguckt, was hat diese Person schon mal vorher gemacht, ist da vielleicht auch eine medizinische Ausbildung dahinter, sind wir schon auf einer saferen Seite, als wenn wir da jetzt jemanden haben, der einfach irgendwas behauptet.
Ja, ja, das genau. Weil das ist ja schon was, wenn man diese was ist der Plural von Studium? Studiums. Studis, naja.
Ich habe mehrere Richtungen studiert.
Ja, sehr gut, sehr gut. Also wenn man so ein Studium durchlaufen hat, dann wird man ja zum kritischen Denken irgendwie auch erzogen. Und das, da gebe ich dir recht. Also einfach irgendwas fressen, das wird man dann so schnell nicht mehr tun. Ne? Und da, ich meine, gibt's auch. Also ich kenne, tatsächlich kenne ich auch, das ist auch total interessant, ich kenne Therapeuten, die viele, viele Jahre sehr, sehr gut waren in ihrem Job, also richtig Koryphäen, die danach zum Coaching gegangen sind. Ne, und die dann gesagt haben, okay, ich werde jetzt Coach, weil die ab einem bestimmten Punkt gemerkt haben, okay, ich komme mit den klassischen Schulverfahren nicht mehr so richtig weiter, so. Ich muss jetzt was Neues probieren. Aber da hast du hundertprozentig recht. Das sind ja Leute, die gucken da ganz anders drauf, ne? Die
hoffen wir.
Hoffen
wir. Wir wissen es nicht, ne? Also.
Hast du recht, ja.
Aber ich habe schon mal bei jemanden, der vielleicht, wo ich das sehe, da ist schon mal eine wissenschaftliche Ausbildung passiert, habe ich eine höhere Chance als bei jemandem, wo das nicht der Fall ist. Vielleicht kann man es so formulieren.
Ja, gebe ich dir recht, ja.
Was würdest du denn sagen, wenn wir uns die Psychotherapie, das Gesundheitssystem, in dem sich das hier, in dem wir uns jetzt gerade in dem Gespräch hin und her bewegt haben, gibt es etwas, was dir noch wichtig ist? Gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest?
Zum Gesundheitssystem, zur Psychotherapie. Ich glaube, was mir schon nochmal wichtig wäre zu sagen, ist, glaube ich, dass wir immer demütig bleiben müssen, irgendwie gegenüber dem, was wir da tun. Weil bei Licht betrachtet ist das wirklich eine skurrile Situation. Ne? Da kommt jemand zu einem, der er noch nie gesehen hat, zu einem fremden Menschen und schüttet richtig das Herz aus, macht so richtig den Bauchladen auf. Und man darf, glaube ich, nie vergessen, wie wertvoll das eigentlich ist und wie besonders und wie angstbesetzt das auch für den anderen sein kann. Und immer im Kopf zu behalten, dass man da sehr respektvoll mit umgeht. Ne, weil ich glaube, dass man manchmal über die Jahre ein bisschen verroht, ne, wenn dann irgendwie, sagen wir mal, der 111. depressive, mittelalte Mann kommt oder so, dass man dann nicht mehr ganz so aufmerksam zuhört. Und es ist, glaube ich, wichtig, sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, hier, pass mal auf, das ist eigentlich was ganz, ganz Tolles, ein großes Privileg, dass ich hier auch sitzen darf. Es gibt so eine Studie, die sich damit beschäftigt hat, wann in der Karriere Psychotherapeutinnen besonders gut sind. Und es zeigt sich ganz am Anfang und ganz am Ende.
Ach krass.
Und dazwischen geht's so. Und ich glaube, dieses ganz am Anfang kommt vor allem daher, weil man, wenn man da reingeschubst wird und die ersten Patienten behandelt, dann hat man das noch sehr auf dem Schirm, wie besonders das ist und wie, und man will es wirklich verstehen, den einzelnen individuellen Menschen, und man darf das nicht verlieren. Das würde ich gerne noch sagen.
Das ehrt dich sehr, diese Erkenntnis und auch diese Botschaft. Ist jetzt quasi auch dich ein bisschen an deine Zunft gerichtet. Mhm. Weniger an die HörerInnen oder zumindest nur ein Teil davon. Ja. Wie gesagt, ich finde, das ehrt dich sehr. Da kann ich gar nicht so viel hinzufügen.
Dankeschön. So. Ja. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch.
Sind wir durch. Mach mal das Buch zu für heute.
Hast mich mit deinem Resümee echt ein bisschen geflasht, muss ich sagen, weil ich finde das auch. Es ist halt so krass, was durch was manche Leute gehen und wie dann auch so ein System auf sie reagiert. Ich selber gerade als Frau kann auch, glaube ich, sagen, man wird auch häufig nicht ernst genommen und dann ist man irgendwann bei jemandem, der es dann tut. Und das ist ein super krasses Gefühl. Mhm. Und man hofft ja immer, dass der andere dann auch so fühlt. Also so im Sinne von so, okay, ich weiß das jetzt zu schätzen, ich bin dir gegenüber respektvoll. Und wenn man sowas findet, also so eine Beziehung, wo jemand mal von außen drauf guckt, wo jemand wirklich einem mal helfen will, das ist schon sehr wertvoll.
Ja, ja, total. Oder zumindest bereit ist, es verstehen zu wollen. Ne? Also dieses Helfen ist ja immer, es ist schön, wir werden auch so ein bisschen darauf getrimmt, irgendwie, wir wollen den Patienten helfen. Die Frage ist, was bedeutet helfen eigentlich? Und ich glaube, das wirklich Wichtige ist dieses, ich will es verstehen und ich will einfach dabei sein. Also, und das ist, glaube ich, schon sehr viel helfen. Ja.
Das stimmt. Dann bedanke ich mich jetzt bei dir fürs Dabeisein, dass du den HörerInnen und mir einen Einblick in deinen Beruf, in deine Berufung gegeben hast und mal so ein paar Mythen aufgeklärt hast und da erklärt hast, wie es in der Realität aussieht.
Hab mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht. Auch. Vielen Dank.
Mir auch. Ja, die Diskussion war super spannend.
Cool.
Dann kommen wir zum Abspann. Falls ihr Meinungen habt, eure Geschichte teilen wollt oder einfach nur einen Kommentar zur Sendung, freue ich mich darüber sehr. Ihr könnt das gerne dalassen im Kommentarbereich unter der Sendung. Und sollte euch die Sendung insgesamt gefallen haben, freue ich mich natürlich wie immer über Bewertungen auf allen Portalen, die diesen Podcast führen. Und damit machen wir den Sack zu und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.